Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner.
Heute dreht sich beim Heimatliebe-Podcast alles rund um den Käse, denn wir haben Melanie Koltan hier. Sie ist absolute Käse-Expertin, 47 Jahre aus Hattorf. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, wie bist du denn auf den Käse gekommen überhaupt?
Ja, lange Geschichte. Normalerweise, ich versuche es ein bisschen kürzer zu fassen. Angefangen hat eigentlich alles mit einem Fachgeschäft, richtig angefangen. Mhm. Früher habe ich als Kind gar keinen Käse gegessen, das ging erst später los. Meine Schwester hat so ein bisschen Initiative ergriffen und hat dann gesagt, probier doch mal. Der erste war dann so ein Lochkäse.
Und, ein milder.
Ein milder, genau. Dann habe ich mich so ein bisschen rangetastet, auch so über das Thema Frischkäse. Mhm. Und ja, durch den Laden in Goslar, also durch das Fachgeschäft, später dann auch die große Käsetheke, kam dann wirklich wesentlich mehr Käse dazu. Und dann durfte ich auch probieren und habe dann viele tolle neue Sachen kennengelernt und heute esse ich alles.
Hast du einen Lieblingskäse?
Ein Lieblingskäse, das hat tatsächlich immer ein bisschen zu tun mit Jahreszeit, Fütterung, Herkunft. Also jede Jahreszeit bietet so eigentlich etwas Besonderes. Mhm. Und man sagt normalerweise, wenn es um Rohmilchkäse geht, kommen die besten Käse aus der Frühjahr- und Sommermilch, weil die Tiere draußen sind, viele Gräser und Kräuter fressen können. Ja. Und das spiegelt sich in der Milch im Geschmack letztendlich des Käses wieder. Mhm. Und dann geht es bei mir, im Sommer esse ich zum Beispiel sehr gerne Rohmilch-Weichkäse, also Camembert de Normandie oder einen schönen Brie de Meaux oder auch in Époisses. Also da gibt es so einige ganz nette Sachen. Im Winter bin ich dann eher so die Bergkäse-Fraktion.
Ah ja.
Also dann darf es auch Dalpage-Qualität sein. Das heißt, du hast dann eigentlich auch wieder die Sommermilch, die dann mindestens ein Jahr gereift ist, mit dem Käse natürlich. Und dann hast du diese ganzen Aromen in dem Käse drin und das kann man wirklich rausschmecken. Das ist fantastisch und deswegen, eigentlich komme ich immer wieder auf Frühjahr- und Sommermilch zurück, wenn es um Rohmilchkäse geht. Das muss ich natürlich dazu sagen.
Ja.
Ansonsten, ich esse auch morgens mal, weiß ich nicht, einfach einen Grünländer. Mhm. Also ich fange morgens ganz mild sehr gerne an mit einem Frischkäse oder auch mal mit einem tollen Gouda. Mhm. Zum Abend hin darf es gerne ein bisschen kräftiger werden.
Sehr schön. Aber du isst jeden Tag Käse, ja?
Ich esse wirklich jeden Tag Käse, ja. Also gestern Abend hatte ich dann noch so einen Heißhunger, da habe ich mir dann, ich hatte so einen Bio-Käse eingekauft. Mit so einer Rinde, da wird der gewaschen mit so einem Kräutersud. Mhm. Und dann kann man das mitessen. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so einen Hyper drauf, den musste ich dann gestern Abend doch naschen. Ich glaube, es war 10 Uhr oder so.
Statt Fernseher, Käse.
Genau.
Gilt das für deine ganze Familie oder geht das nur dir so?
Ich glaube, so extrem bin nur ich. Also unsere Tochter, die isst auch sehr gerne Käse und hat das als Kind schon kennengelernt. Sie ist jetzt, also wird jetzt 20, also ist auch schon erwachsen. Mhm. Aber sie isst wirklich querbeet. Also das Ziegenkäse, Schafskäse, sie isst total gerne alte Bergkäse. Das Einzige, was ich eben sehr gerne esse, sind so Käse mit gewaschener Rinde, diese Rotschmiere, da ist sie nicht ganz so affin.
Okay.
Aber ja, mein Mann mittlerweile isst auch, obwohl er Fleischermeister ist.
Ja,
ist ja so ein bisschen patriotisch normalerweise, aber nein, er hat wirklich auch den Käse für sich schon vor Jahren entdeckt und isst auch ja, das, was dann auf den Tisch kommt.
Ich glaube, du hast einfach angesteckt mit deiner Begeisterung für Käse, kann das sein?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber da sind wir bei einem schönes Thema, weil ihr seid ja echt ein reines Familienunternehmen. Mhm. Ne? Landwohl in Bad Lauterberg gibt es seit 2015 und da hast du natürlich auch eine wundervolle Käsetheke ausgestattet. Aber es gibt eben auch Fleischereiprodukte, es gibt Bäckereiprodukte.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen was zur Unternehmensgeschichte.
Also, ausschlaggebender Punkt war für uns artgerechte Haltung. Also wir sind sehr tierlieb. Wir haben ja vorhin schon einmal darüber gesprochen.
Ja.
Pferd, Katze, Hund, Maus, Ziege. Also bei uns ist alles da. Und uns ist einfach wichtig, dass die Tiere so natur- oder artgerecht nah wie möglich gehalten werden. Und das gilt für uns einmal in der Fleischerzeugung. Das ist bei den Schweinen eben die Strohhaltung mit Tageslicht und so weiter. Da gibt es ja viele Parameter. Mhm. Die sind für uns sehr, sehr wichtig. Das gleiche eben auch beim Rindfleisch. Deswegen haben wir uns dann in dem Fall für das Cherolux entschieden. Und im Geflügelbereich genauso. Mhm. Dann natürlich eben aus dem Fleisch von den Strohschweinen auch die Wurst zu produzieren. Mhm. Das ist der Ursprung, das ist der Rohstoff. Ne? Und wenn du guten Rohstoff hast, dann wird es auch eine gute Wurst. Also das ist für uns einfach ein Credo. Dann habe ich gesagt, wenn wir Käse machen, wir haben auch überlegt, wie groß machen wir das. Das war gar nicht so einfach, weil als Bedienungstheke konnten wir es im Laden nicht installieren, weil der Platz es nicht hergab. Und dann haben wir versucht, andere Lösungen zu finden. Und dann habe ich gesagt, warum nehmen wir nicht Konditorvitrinen?
Ach,
und
witzig,
die Präsentation ist halt eine ganz andere, wenn man in unseren Laden kommt. Aber dadurch hatte ich die Möglichkeit, wirklich auch eine große Auswahl zu platzieren. Wir haben ja immer so im Schnitt um die 70 Sorten. Das ist für die kleinen Theken wirklich schon eine ganze Menge. Und das wechselt auch. Das Sortiment, das macht mittlerweile unsere Tochter. Und wir legen sehr viel Wert auf handwerklich hergestellte Käse, Rohmilchkäse, Käse mit EU-Gütesiegeln, weil du einfach den Hintergrund kennst und auch das Handwerk wieder unterstützt. Was bringt es, wenn ich eine tolle Wurst mache, gutes Fleisch habe und würde mir nur industriellen Käse reinlegen? Das passt nicht.
Ja, das stimmt.
Und das Gleiche ist beim Bäcker. Also wir betreiben ja die Abteilung mittlerweile selbst, lassen uns aber beliefern von Bäcker Wollersen und haben wirklich diese Produkte querbeet im Sortiment und wie gesagt, betreiben den gesamten Laden
sehr schön
selbst.
Und richtig Handwerkskunst, ihr wisst, wo die Sachen herkommen, das ist euch auch ganz besonders wichtig, glaube ich, ne? Dass da die Qualität da ist und
Also sei es jetzt bei der Wurst, beim Fleisch, beim Käse, bei den Backwaren ist es genauso. Da gibt es noch einen Natursauerteig, mit dem dann das Brot gemacht wird. Das merkt man einfach auch in der Haltbarkeit. Also wenn man sich so ein Brot auch mal hinlegt, das kannst du auch locker mal, wenn du es gut lagerst, am besten natürlich im Keramiktopf, dann kannst du es gut eine Woche lagern, ohne dass das anfängt zu schimmeln. Und das ist einfach gegeben durch eine gute Säuerung. Also auch da gibt es eben wieder so Parameter, nach denen ich gehen kann, woran ich auch als Verbraucher erkennen kann, habe ich jetzt ein gutes, ein Produkt, was auch Zeit bekommen hat, quasi auch zu reifen. Sauerteige hat ja auch etwas mit Reifung. Ich sage mal Reifung in Anführungsstrichen zu tun. Aber letztendlich kann ich das daran dann auch wieder erkennen.
Und beim Käse auch? Woran erkenne ich denn einen guten Käse?
Einen guten Käse erkennen? Oh, erstmal natürlich am Geschmack. Er muss schmecken, das ist das Erste. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich habe Anspruch auf Haltung, Fütterung und so weiter, dann kann ich grundsätzlich erstmal davon ausgehen, kaufe ich einen Rohmilchkäse. Kann er nicht unbedingt in Großproduktion industriell hergestellt werden. Das liegt einfach daran, die Milch ist roh. Und das heißt, sie ist vor der Herstellung nur gefiltert und wird dann tagesfrisch verarbeitet.
Ja.
Die Anlieferung muss zweimal am Tag erfolgen und durch die Bauern, also die meisten melken ja zweimal am Tag, immer im Abstand von 12 Stunden. Und liefern die Milch an, was zum Beispiel die Schweizer sehr gut machen. Die arbeiten dann eher genossenschaftlich, das heißt, es gibt eine Dorfkäserei. Außenrum gibt es ganz viele kleine Landwirte und die haben dann ihre 20 bis 50 Kühe. 50 ist schon viel in der Schweiz und dann gehen sie quasi wirklich zweimal am Tag frisch gemolken, bringen sie die Milch in die Dorfkäserei und die machen einmal am Tag Käse. Und es ist immer schön, wenn die Abendmilch angeliefert wird, dann reift die vor, das heißt, man lässt sie in den Kesseln stehen, der Rahmen setzt sich ab. Also es ist ja nicht so wie im Tetrapack, da kennen wir das nicht, dass sich eine Rahmschicht absetzt.
Nee, das stimmt.
Das Fett schwimmt nicht oben.
Das sollen sie auch nicht, genau.
Genau. Und mittlerweile gibt es sie aber wieder. Da steht dann drauf, traditionell verarbeitet, nicht homogenisiert. Daran erkennt man das. Und dann reift die Milch vor, morgens schöpft man den Rahm ab, gibt wieder die frisch angelieferte Milch dazu und macht dann auch daraus wieder Käse. Und so funktioniert es. Also bei Rohmilch kann ich immer davon ausgehen, ich habe eine naturnahe Fütterung, also im Sommer Gras und im Winter Heu.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch ein bisschen Mineralstoff, Getreideschrot dazu und so. Das brauchen die Rinder auch bei der Milchmenge, die sie geben. Aber das ist so der Ursprung. Ich weiß, also vielleicht muss ich zum Thema Silage einfach ein bisschen was erklären. Es gibt auch Silage, das heißt vergorenes Futter. Einmal in Form von Heu, Grassilage, Maissilage. Da gibt es auch unterschiedliche Fütterungsmethoden. Die Problematik hier ist allerdings, die kann ich nicht roh verarbeiten. Weil durch die Silage Gärungsbakterien, die natürlich für die Haltbarkeit des Futters gesorgt haben, auch in die Milch kommen.
Ja.
Und wenn ich die nicht erhitze, hätte ich die im Käse und das würde zu Fehlern führen. Also kann ich eigentlich auch als Laie davon ausgehen, kaufe ich einen Rohmilchkäse, habe ich immer die traditionelle Haltung und Fütterung im Hintergrund. Und das ist eigentlich ein schönes Parameter.
Gut zu wissen, ja.
Ansonsten, wenn ein Label drauf ist, Hofkäse zum Beispiel, das ist in Deutschland der Verband für handwerkliche Milchverarbeiter im ökologischen Landbau, das ist ein Verband, die geben dann Siegel aus, das nennt sich dann wirklich Hofkäserei, Hofmolkerei, kann man auch nachgucken im Internet, wenn man eingibt Milch- und Käsestraße, Deutschland.
Ach, witzig.
Dann findet man nach Bundesländern sortiert alle Anbieter oder alle Hofkäser quasi, die in irgendeiner Form eben die Milch, den Käse oder die Produkte verkaufen. Und hat man dieses Label, kann man auch davon ausgehen, weil da gibt es einfach gewisse Dinge, die die voraussetzen, damit man sich Hofkäserei nennen darf.
Ja, perfekt.
Und das heißt eigentlich eigene Kühe und die Milch wird verarbeitet zum eigenen Käse.
Mhm. Super, klasse. Was gibt es sonst für Unterschiede in der Herstellung? Also wenn es jetzt kein Rohmilchkäse ist?
Also bei Rohmilchkäse geht es eigentlich mehr um das Thema, wie wird der Rohstoff bearbeitet vorher oder behandelt. Es gibt unterschiedliche Herstellungsverfahren und viele kennen das, zum Beispiel Mozzarella. Das ist ein ganz anderes Herstellungsverfahren als zum Beispiel ein klassischer Schnitt- oder Hart- oder Weichkäse. Dann gibt es noch das Cheddaring-Verfahren, da sagt der Name schon, welcher Käse dabei rauskommt, das ist dann der Cheddar. Und bei Mozzarella nennt man das Verfahren, oder beziehungsweise es ist ein Knet- und Brühkäse oder auch Pasta filata. Und Pasta steht dann nicht für Nudel, was wir jetzt so denken würden, weil er passt ja auch gut dazu, sondern für Teig und Filata für gezogen, also gezogener Teig. Man muss sich das einfach vorstellen, die Vorstufe für den Käse ist fertig, das nennt man Bruch. Das wird mit heißem Wasser übergossen und dann quasi zieht sich das Eiweiß zusammen. Und deswegen hat so ein Mozzarella, wenn man den einfach nur mal durchbricht, so eine faserige Form. Der hat eine ganz andere Struktur als zum Beispiel ein Gouda. Und der Vorteil ist, da das Eiweiß schon geronnen ist, sind natürlich die Inhaltsstoffe gebunden. Und wenn ich einen Mozzarella zum Überbacken nehme, dann fettet der nicht so aus wie ein Gouda. Und deswegen nehmen die Italiener Mozzarella gern für Pizza. Man hat einfach nicht dieses Fett, was dann unten in den Teig reingeht. Und da hätten wir zum Beispiel einen Unterschied in der Herstellung. Ähnlich wird der Halloumi-Käse gemacht. Ich glaube, er ist mittlerweile auch recht bekannt. Der zyprische, er hat jetzt auch es wirklich geschafft, er bekommt das EU-Gütesiegel, also das geschützte Ursprungsbezeichnung. Und der wird ähnlich hergestellt wie ein Mozzarella. Also es ist auch eine Art Knet- und Brühkäse. Und ja, wie gesagt, alle anderen Käse werden ohne Überbrühen hergestellt. Das heißt, man verarbeitet den Käsebruch nicht mit heißer Molke oder heißem Wasser, sondern man füllt ihn ab, presst und formt ihn eventuell und reift ihn dann. Ne? Also da gibt es wirklich Unterschiede. Schön wäre es, wenn ich jetzt ein Bild zeigen könnte. Ist ja in einem Podcast ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, das sind so eigentlich unterschiedliche Herstellungsweisen.
Ja, ne? Spannend. Wie ist es mit dem Harzkäse?
Ah, ja.
Wo wir so auf dem Herz sind, dachte ich, frage ich mal.
Weil ich esse den so gerne. Also übrigens haben wir den auch im Laden so ein bisschen regional. Also er kommt aus dem Raum Einbeck. Und man schmeckt wirklich unterschiedlich. Ich kann einfach nur sagen, einfach mal einen industriell hergestellten holen aus dem Supermarkt, den anderen dazu nehmen und mal beide gegeneinander verkosten.
Okay.
Weil man merkt Unterschiede nur, wenn man sie vergleicht. Übrigens auch bei der Milch so. Also mal eine richtig frische, gerne auch eine Demeter-Biomilch kaufen aus der Flasche, vorher schütteln, weil der Rahm ist oben drauf, ganz wichtig. Und dann einfach meine Haarmilch nehmen. Und dann schmeckt man mal, wie eigentlich frische Milch schmecken muss. Also das nur dazu. Okay, Harzkäse. ganz klassisch übrigens auch toll für Vegetarier, weil kein Lab verarbeitet wird. Also es ist quasi ein gereifter Quark. Du musst dir vorstellen, man macht einfach einen Quark. Also man säuert die Milch. Das ist ja nur mit Hilfe von Milchsäurebakterien.
Ja.
Und produziert diesen Quark aber etwas trockener. Das heißt, man nimmt schon mehr Molke, also mehr Flüssigkeit raus. Und ja, dann hat man quasi eine Masse, die formbar wird. Und die wird dann einfach nur gewürzt und gesalzen. Meistens kommt ja Kümmel rein. Mittlerweile gibt es ja auch Schnittlauch und keine Ahnung, was
alles. Ja, in zig Variationen, ne?
Genau. Und dann formt man den einfach und reift ihn. Und deswegen haben manche von diesen Harzkäsen auch innen drin noch so einen weißen Kern.
Ja.
Daran kann man das erkennen. Das ist eigentlich so die Grundkonsistenz, die da dann quasi gereift wird.
Ja.
Und dann wird er von außen so schön speckig und kriegt dann natürlich auch seinen Schimmel, was, welcher auch immer draufkommt. Teilweise ist er einfach nur mit einer Hefe bedeckt, teilweise hat er einen weißen Schimmel.
Ah ja.
Ne? Mhm. Kann man erkennen, der Weißschimmel, der kriegt so einen Flaum, so einen Flausch oben drauf.
Ja.
Und die Hefe ist eher so dieses etwas auch weißlich, aber speckige. Der sieht so wellig aus obendrauf.
Mhm.
Schmeckt auch ein bisschen anders, ist meist etwas kräftiger. aber die werden dann einfach nur geformt, gesalzen, gewürzt, gereift. Und dann sind die irgendwann fertig. Und dann darf man sie essen.
Da gehen dann die Meinungen ja auch weit auseinander. Ne? Manche mögen das, wenn er innen noch so ein bisschen weiß fest ist und manche mögen ihn weggelaufen, sag ich mal. Ne?
Ja.
Wie isst du deinen Harzkäse?
Ah, schon reif.
Also, ja, schon reif.
Also ja, ich weiß, es gibt viele Liebhaber. Man sagt ja dann, die müssen noch richtig quarkig sein.
Ja.
Aber ja, dann sind sie mir einfach noch zu trocken. Also das fühlt sich halt so sehr pulverig an im Mund. Das ist halt einfach eine Konsistenz, die ich dann nicht ganz so gerne mag.
Okay.
Und der Geschmack kommt mit der Reifung. Also richtig schön kräftig. Er darf gerne durchgereift sein, ja.
Ja,
und er darf auch ordentlich die Nase beanspruchen.
Das gerne. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Mit dem Reifen kommt ja dann aus, würde der Geruch,
ja,
ne?
Nett im Kühlschrank.
Ja. Wie ist das? Welcher Käse stinkt und warum stinkt er und welcher Käse stinkt nicht? Wenn man das Stink nennen darf.
Ja,
welcher also, riecht denn?
Ja, es gibt schon Stinker. Also das kann man so sagen.
Kann man nicht anders umschreiben.
Nein, also klar, wenn du dich mehr auskennst und einfach weißt, woher der Geruch kommt, ist es eine andere Geschichte. Also es gibt drei Formen von Stinkern. Den Harzkäse hatten wir eben. Der hat so einen ganz eigenen Geruch. Dann haben wir natürlich die Käse mit einer Rotschmiere.
Mhm.
Die nennt man auch gewaschene Rinde. So der Klassiker ist eigentlich der richtig schöne reife Tilsiter.
Ja.
Das sind so richtige Käse, die in die Nase gehen.
Mhm.
Dann hast du Münsterkäse. Das ist vielleicht auch etwas, was man so noch gut kennt. Oder Limburger und Romandur.
Ja, ja, Klassiker. Ne?
Genau. Dann gibt es natürlich die Franzosen. Da ist der Époisse natürlich so der Vorreiter. Da gibt es schon einige, ja, sehr, sehr kräftige. Das liegt an der Kultur. Das heißt, man nimmt ein Bakterium, was man oben auf den Käse aufwäscht. Deswegen heißt er auch gewaschene Rinde. Man muss sich das vorstellen, der Käse wird produziert, dann hat er seine Form, kommt ins Reifelager. Und im Reifelager liegen ja ganz viele Käse aus unterschiedlichen Produktionen.
Ja.
So, jetzt fängt man quasi bei den Ältesten an und bürstet die mit Salzwasser und bürstet dann von den Alten zu den Jungen.
Ah.
So übernimmt man die Kultur, also die hat man natürlich dann auch in diesem Pflegewasser drin, im Waschwasser. Und dann bürstet man quasi die Kultur von den Alten auf den Jungen. Und automatisch hat man dann immer die gleiche Kultur, die den gleichen Geschmack natürlich hervorbringt, die Optik. Das ist natürlich auch noch viel mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wie und wann wird gepflegt, gewendet. Also da sind noch so ein paar andere Parameter. Das ist so die eine Stinkerfraktion. Also Rotschmiere. Tilsiter übrigens ähnlich. Also es wird dann immer, wenn man es mit Rotschmiere zu tun hat, hat man das. Ein Bergkäse, der aber so ein Jahr alt ist, der kann auch riechen. Und da hat man eher so das Gefühl, wenn man dann auf diese trockene Rinde riecht oder diese Naturrinden, manchmal sind die auch ein bisschen schmierig, es kommt immer drauf an. Man hat zum einen auch ein bisschen von dieser Rotschmiere dabei, weil die Reiferäume, wenn die zum Beispiel in Kellern gelagert werden oder so, da sind diese Kulturen einfach vorhanden. Und wenn du die Käse pflegst, dann gehen die halt auch auf die Käse über. Aber es gibt natürlich auch welche mit einer Trockenrinde wie Comté. Kennst du vielleicht auch, auch ein Bergkäse aus Frankreich. Einer der beliebtesten Bergkäse aus Frankreich. Der hat eine trockene Rinde. Aber wenn du da mal dran riechst, dann denkst du so, es riecht so ein bisschen nach Stall. Vielleicht auch manchmal ein bisschen muffig.
Ja.
So. Manche sagen, es riecht so ein bisschen kartoffelig, erdig. Also je nachdem, ob feucht oder trockener, ob eine Rotschmiere dabei ist, das unterscheidet sich. Und auch daran erkennt man guten Käse. Also, weil ich finde, wenn ein Käse nach etwas Stalligem zum Beispiel riecht, das sagen auch viele, er riecht so ein bisschen wie ein Kuhstall. Ein Käse kann nur nach Kuhstall riechen, wenn er traditionell handwerklich gemacht ist.
Ja.
Ein Industrieller kann das nicht.
Nee.
Und das finde ich halt immer so schön zu erkennen und die Rinde isst du ja nicht mit.
Ja.
Du schneidest sie weg und dann ist das Thema eigentlich auch erledigt.
Mhm.
Klar prägt die Rinde immer und das ist bei dem Harzer so, das ist bei den Rotschmierkäsen so und das ist auch bei dem Bergkäse so, immer den Geschmack des Käses. Mhm. Aber das ist ja das, was wir wollen.
Ja.
Ne? Also wie soll der Käse, wonach soll er schmecken? Aber wie gesagt, bei den Bergkäsen schneide ich die Rinde ja eh weg. Mhm. Also die würde ich dann auch nicht empfehlen, die mit zu essen, weil die schmeckt auch bitter. Mhm. Die ist so sandig, ne? Dann alkalisch.
Macht keinen Spaß.
Der Kern ist toll. Ja. Ne? Also das, was da drin steckt. Ich sage immer gerne, das ist wie bei so einem Bonbon. Ne? Früher gab es immer diese Werbung mit dem Wert das Echte, wenn der kleine Junge beim Opa auf dem Schoß saß ne? und hat dieses tolle Bonbon ausgepackt und die tolle Verpackung gibt dann das Preis, was im Innern steckt. Mhm. Ne?
Und so ist es in dem Fall auch.
Ja. Genau, so sehe ich das auch.
Schön, strahlendes Grinsen von dir. Man merkt richtig, wie du in deinem Element bist beim Thema Käse. Richtig schön. Du hast jetzt viel von der Rinde gesprochen. Mhm. Es gibt auch Fälle, wo man sie mitessen kann, oder?
Ja, also grundsätzlich sage ich immer, Naturrinden oder natürliche Rinden sind immer erstmal essbar. Mhm. Verbraucher können das gut erkennen bei der Deklaration. Das heißt, alles, was ich auch SB-verpackt kaufe oder auch im Fachgeschäft kaufe, da stehen Schilder. Und wenn eine Rinde nicht essbar ist, muss es deklariert werden.
Ah, okay.
Das heißt, findest du keine Angabe zum Thema Rinde, egal wo du jetzt was du kaufst, dann ist sie essbar. Essen. Genau, und dann ist es einfach eine Geschmackssache. Mhm. Ne? Also bei so einem Bergkäse hättest du auch eine natürliche Rinde, wie beim Comté. Da wirst du auch keine Angabe zur Rinde finden, weil sie wäre essbar. Aber wie gesagt, ich gehe immer hin und sage, ich empfehle sie dann nicht unbedingt mit zu essen, weil es wäre schade um den schönen Käse, der dann drin steckt.
Ja. Ne?
Also es ist dann eigentlich, du musst auch eine Rinde so ein bisschen sehen wie eine Verpackung bei so älteren Käsen. Es ist eine natürliche Verpackung, die das Innere schützt. Und letztendlich, wenn der Käse dann wirklich, ich bin ein Käsefan für mindestens ein Jahr gereifte Bergkäse, es gibt auch jüngere. Mhm. Also wenn du welchen nehmen wir denn einfach mal? Es gibt zum Beispiel im Moment diese Trendkäse, die haben von außen Blüten drauf, diese Wildblumenkäse
ja, und so. Die sind ganz toll. Häufig.
Da kannst du alles mitessen, weil die sind so jung.
Ja.
Dass das quasi noch nicht dieses Bittere und so weiter mitbringt. Genau. Und natürlich, und da wäre es schade, nicht wegschneiden, mitessen bitte. Ja. Also das wäre echt schade. Aber wenn du wirklich so traditionelle Bergkäse hast und die sind über ein Jahr, dann bitte weg. Camembert ist Geschmackssache. Also viele sagen auch, ja, die Franzosen, die essen ja die Rinden immer nicht mit. Doch, essen sie auch.
Ja.
Aber die essen die Käse ganz anders gereift als wir.
Ah, okay.
Und du hast einfach, wenn du einen Camembert in Frankreich isst, dann ist der immer auf den Punkt gereift. Also die würden niemals einen Käse mit so einem quarkigen Kern noch essen, sondern da muss der wirklich Affineur sein. Also er muss auf den Punkt gereift sein.
Ja.
Und dann hast du oft Ammoniak, auch auf der Rinde. Ne? Durch Eiweißabbau entsteht eben Ammoniak und das kann unangenehm sein. Und deswegen schneiden die Franzosen in dem Fall dann die Rinde weg.
Ja.
Und das war es eigentlich schon. Also man kann sie mitessen. Ich probiere sie immer erstmal.
Ja.
Und wenn sie mir schmeckt, esse ich sie mit. Ist sie mir zu scharf, zu stark oder zu bitter?
Legst sie beiseite.
Dann kommt der Deckel ab und dann wird ausgelöffelt.
Ah, sehr gut. Ja. Du hast gesagt, über 70 Käsesorten habt ihr bei euch im Geschäft, im Laden. Wo kommen die denn alle so her?
Ganz Europa. Und es wechselt. Also die Käsekultur, ich muss vielleicht mal ein bisschen auf Geschichte eingehen. Also ursprünglich kommt der Käse aus Mesopotamien, Vorderasien, fruchtbare Halbmond, sagte man auch. Eine ganz andere Ecke, nicht auf jeden Fall aus Europa oder wie viele denken würden aus Frankreich oder der Schweiz.
Ja, genau.
Das ist eine ganz andere Kultur gewesen und die Entwicklung hat dort begonnen, sich über den Mittelmeerraum verbreitet und ist dann über den Mittelmeerraum natürlich europäisch weitergewandert. Ich spreche jetzt einfach mal von Europa. Ist dann quasi vom Süden her in den Norden vorgedrungen und ja, deswegen sind auch so wie Frankreich zum Beispiel, Italien, Griechenland hat auch unheimlich viele geschützte Käse, nur keiner weiß das so.
Ja,
ne?
Stimmt.
Viel handwerklich, viel bäuerlich und
schön.
Von dort ist es dann zu uns hochgeschwappt und deswegen ist Käseherstellung etwas Europäisches hauptsächlich. Mhm. Also das, was man auch in Amerika isst oder so, das sind Rezepturen, die irgendwann mal durch die Europäer dorthin gebracht wurden, wie zum Beispiel die Spanier. Ja, und deswegen also Käse hauptsächlich aus den europäischen Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz, Österreich, natürlich auch oben ein bisschen Norwegen, also du hast immer mal die Karamellkäse, ne? Da ist eine ganz andere Art der Käseherstellung nochmal dabei. Also das geht so quer rüber, die Niederlande,
natürlich.
Aber wir haben auch ein bisschen Amerika dabei.
Oh,
Mhm. Ist eine Auswandererfamilie aus Italien, sind mittlerweile in der 5. Generation in Amerika und produzieren dort im Bundesstaat Wisconsin Käse nach italienischem Vorbild. Wie soll es anders sein? Deswegen heißt es auch Bella Vitano.
Also, aus den USA.
Okay. Aus den USA, genau. Aber haben den World Cheese Award gewonnen mit ihrer, mit ihrem Käse. Also eine der größten Auszeichnungen. Und interessant ist, das ist halt so dieses typisch Italienische, wenn du Italiener oder auch spanische Käse siehst, die sind gerne affiniert, das heißt, sie sind veredelt, nicht innen, sondern außen. Sie reiben sie mit Olivenöl ein oder mit Kräutern, dann wird geräuchert oder sie tunken sie nochmal in heiße Molke, schließen den Käse damit ab. Also
auch oder wieder eine Besonderheit.
Erdig, genau. Sie wickeln sie mit Stroh und Heu ein, dann kommen die in Leinsäcke, werden in der Erde verbuddelt. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Und ich finde, da kommt das auch wieder durch bei diesem amerikanischen Käse. Also die machen ganz viel. Den bekanntesten, den wahrscheinlich auch viele Kunden bei uns im Laden kennen werden, ist der Espresso. Also Espresso ist natürlich wieder, wir sind schon wieder in Italien. aber sie machen auch viel mit, zum Beispiel Chipotle ist einer, den ich sehr gerne mag, mit geräuchertem Chili. Was ist das? Oder mit Whisky.
Oh.
Das geht dann mehr in Richtung Amerika. Dann hast du, der witzigste ist eigentlich der Peppermint. Der ist pink von außen.
Ach.
Diese Pfefferminzbonbons stoßen sie dann quasi kaputt und machen das wie ein Mantel auf den Käse drauf.
Also das ist ja witzig.
Die Kombi ist ganz interessant.
Okay.
Und entstanden mal, so ist die Geschichte, zum Käse gehört ja immer so eine kleine Geschichte.
Ja.
Der Inhaber der Käserei hat irgendwie zu Weihnachten so eine riesen Packung Pfefferminzbonbons geschenkt bekommen und hat die seinen Mitarbeitern quasi gebracht und hat sie hingestellt und hat gesagt, macht was draus. Und die haben verstanden, sie sollen
mit dem Käse, was draus machen.
Und haben dann quasi den Käse ummantelt. Also das ist die Geschichte dazu.
Ja. Und so ist war ja anscheinend nicht so schlecht. Ne?
Ja. Also in Amerika tatsächlich, glaube ich, beliebter als bei uns, weil viele schon sagen, Pfefferminzbonbon und Käse.
Was soll das?
Genau. aber die Kombi ist schon interessant. Also es gibt noch mehr. Es gibt noch mit Mello. Mit Raspberry, also mit Himbeerbier, mit belgischem Bier und. Also sie veredeln gerne viel von außen.
Imposant.
Ja, genau.
Sind das auch so mit die Exoten oder gibt es noch so einen richtig krassen Exoten dabei?
Ah, lass mich überlegen. Also, ja, krasse Exoten. Also Exoten nenne ich es gar nicht. Das sind eigentlich so traditionelle Löffelgorgonzola. Also so gerade zu den Feiertagen bestellt unsere Tochter dann auch gerne mal einen großen Gorgonzola, deutsche. Der ist dann so süßlich. Und den muss man wirklich mit einem Teigschaber aus dieser Form rausnehmen.
Schön, ja.
Der hat dann so seine, ich glaube, 6 Kilo. Also es ist schon ordentlich.
Ja.
was haben wir denn noch so? Ja, Brie de Meaux gefüllt mit Trüffel. Also das ist auch was ganz Feines. Was haben wir denn noch so an speziellen Sachen da? Ich muss jetzt wirklich überlegen, weil es sind viele schöne Käse. Also wir haben, doch einer fällt mir noch ein. Und zwar... Ja, Gouda. Also ich finde, Gouda wird so gerne so abgetan. Naja, ist halt ein Gouda.
Ich mag Gouda total gerne. Ist eigentlich wirklich ein richtiger Klassiker, aber wird auch oft nicht so richtig ernst genommen. Stimmt schon,
ja. Richtig. Ja, das ist gut beschrieben. Ja. Wird richtig ernst genommen, weil der natürlich auch häufig sehr günstig angeboten wird. Und Preis-Leistung lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Also wer da wahrscheinlich eher weniger verdient als mehr. Aber es gibt wirklich Goudas, die sind aus Rohmilch. Die werden hier gar nicht verkauft, weil ich glaube, die Problematik ist einfach, die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, dass ein Gouda hier auch mal 19,90 Euro das Kilo kostet oder mehr. Na, sie kennen es halt für 49 Cent, 100 Gramm oder 79 Cent, was ich schon einfach nicht mehr gut vertreten kann, weil der Bauer braucht Geld. Also lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Deswegen kann ich einfach entscheiden, welchen Käse ich kaufe und was ich damit unterstütze. Vielleicht sage ich doch ein paar Worte dazu. Und es gibt Jersey Gouda zum Beispiel, den haben wir ab und zu da. Also wir führen den nicht permanent. Wir haben auch ab und zu einen Rohmilch Gouda da. Und die sind dann auch nicht jung, sondern mindestens 6 Monate gereift. Also da kann ich vielleicht noch etwas erklären, was für jeden, der gerne Käse isst, auch interessant ist. Dann hat man in diesen Käsen oft so kleine weiße Pünktchen, so Reifekristalle nennt sich das.
Ja.
Die Hofkäser nennen das Kristallkäse, finde ich total schön im Hof. Das macht so etwas Wertiges draus.
Ja.
Und das sind Reifekristalle, das ist Eiweiß. Quasi, wenn dein Käse reift, wird Eiweiß, Fett und Laktose abgebaut. Und du hast dann quasi so kleine Verkapselungen von diesem Eiweiß. Und das, wenn du so einen Käse isst, ist das so ein bisschen crunchy. Und bitte nicht täuschen, wenn man einen Käse kauft, der mindestens 8 Monate gereift ist. Ob das nun ein Gouda ist oder ein Bergkäse oder ein Parmesan, da sieht man sie sogar richtig schön. Und man hat diese Kristalle da drin, dann ist das immer Eiweiß. Weil Schimmel kann im Inneren eines Käses nur wachsen, wenn er Sauerstoff bekommt. In so einen Käse kommt kein Sauerstoff rein. Viele verwechseln das. Das ist einfach so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Mhm. Also es ist immer ein Qualitätsmerkmal. Habe ich diese Reifekristalle drin, weiß ich mindestens 8 Monate. Mhm. Und Reifezeit ist natürlich immer etwas, von was für den Geschmack steht, aber auch für die Qualität. Mhm. Weil nicht jeder Käse kann so lange reifen.
Kommt da keine Zeit zu.
Genau.
Ja, sehr schön. Wie bewahre ich denn meinen Käse am besten auf?
Unterschiedlich. Also bitte gerne einfach in dem Papier lassen, wo drin eingepackt wird. Ob ich nun im Supermarkt an der Käsetheke kaufe, die mittlerweile ja auch wirklich gut sortiert sind, oder bei uns. Also meistens kriegt man ein passendes Käsepapier und einfach wirklich den Käse dort drin lassen. Mhm. Dann kann man ihn mit diesem Papier und auch unterschiedliche Sorten, kannst du einfach in eine Tupper-Schüssel tun, wenn du magst. Ne? Wenn du natürlich eine Käseglocke hast, kannst du sie auch da drunter packen, aber immer im Papier lassen.
Mhm. Okay.
Weil sonst nimmt der eine Käse von dem anderen den Geschmack an, aber auch die Kulturen. Das heißt, es schimmelt dir alles zu. Hast du einen Camembert neben einem Bergkäse liegen, dann wird der Bergkäse auch Schimmel bekommen. Mhm. Hast du einen Blauschimmelkäse mit drin liegen, dann werden alle diesen Blauschimmel bekommen. Mhm. Und deswegen ist es einmal wichtig, im eigenen Papier lassen, dann dürfen sie zusammen in eine Box oder in eine Schublade oder wo auch immer du sie reintun möchtest. Mhm. Die darf auch verschlossen sein, das ist überhaupt nicht schlimm, dann riecht der Kühlschrank auch nicht so, wenn man nicht ganz kräftig ist. Das wäre so bei mir der Fall. Aber so kann man sie quasi lagern. Und wenn man große Stücke kauft, würde ich einfach im Fachgeschäft nochmal nachfragen, die geben auch gerne nochmal Papier mit, ein frisches. Ja. Dass man einfach die Möglichkeit hat, das mal umzupacken.
Nochmal zu wechseln.
Genau.
Ah, okay.
Und beim Schneiden bitte genauso drauf achten. Jeder Käse hat sein eigenes Papier und jeder Käse bekommt bitte auch sein eigenes Messer. Mhm, weil wenn ich natürlich mit meinem Messer Camembert schneide und gehe dann wieder an den Gouda,
macht Sinn, okay.
Ich bin auch da wieder dran. Ich sehe die noch nicht, aber die sagt, ey, Jeppi, ich habe Käse und ich habe Sauerstoff und dann legt die los.
Ich darf mich verbreiten.
Genau.
Okay, macht Sinn, ja. Mhm. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also so bekommt man mal die Tipps von der Expertin. Apropos Expertin, du bist ja jetzt auch gar nicht mehr so häufig im Laden anzutreffen. Du bist ja ganz woanders unterwegs. Erzähl doch mal, was du alles so...
Ich bin im gesamten Bundesgebiet unterwegs. Mhm. Also ich gebe das Wissen, was ich habe rund um das Thema Käse, an Mitarbeiter weiter. Aber ich schule zum Beispiel auch Hofkäser. Also das ist ganz witzig, weil das sind so die Fachleute für das Thema Käseherstellung, Rinderhaltung oder auch Schafe oder Ziegen oder was auch immer sie dann in ihrem Stall haben und auch draußen haben. Aber im Bundesgebiet und auch ein bisschen über die Grenzen hinaus, das heißt auch Österreich, Schweiz, ich war auch schon in Polen und Tschechien, da habe ich dann mit Dolmetschern gearbeitet, weil auch da hat man so das Thema Käse für sich entdeckt. Und aber hauptsächlich, wie gesagt, wenn ich hier so um den Pott von uns bleiben kann, sage ich immer 300 Kilometer in jede Richtung, das ist eigentlich so das, was in meiner Komfortzone liegt. Andere mache ich natürlich auch, aber das hat einfach eine andere Planung und dann bin ich auch durchaus mal eine Woche nicht zu Hause.
Spannend. Und zum Thema Ausbildung im Bereich Käse, magst du da auch noch ein bisschen was zu sagen?
Also ich bin ganz froh, dass es mittlerweile viele Ausbildungsmodelle gibt. Ich sage mal Modelle dazu, weil man kann wirklich wählen, bin ich ein Greenhorn im Thema Käse, also muss ich wirklich erstmal bei den Basics anfangen oder stecke ich irgendwo mittendrin, habe aber noch so ein Halbwissen, was ich gerne ausbauen möchte. Oder ich möchte mir das Krönchen aufsetzen und mache halt ein Diplom-Käse-Sommelier oder ein European Cheese Expert. Zu der Zeit, als ich das gemacht habe, hieß das noch Frommelier. Für mich war das einfach so ein Meilenstein zu sagen, ich bin da geprüft. Also das Wissen, was ich habe, das hat jemand abverlangt und hat halt gesagt, okay, du hast das jetzt auch und kriegst das bestätigt.
Ich habe es auf dem Papier.
Genau, ich habe es auf dem Papier. Und weil ich einfach gesagt habe, wenn ich anderen das beibringen möchte, dann muss das für mich Hand und Fuß haben. Dann muss ich einen Nachweis haben.
Ja.
Und gut, da bin ich immer ein bisschen speziell, aber das ist eben auch so mal naturell. Ja, und dann gibt es natürlich mittlerweile die qualifizierte Käsefachkraft mit dem IHK-Zertifikat. Mhm. Wir haben Fortbildung ins Leben gerufen, das nennt sich Käseberater Bronze, Silber, Gold, Platin. Mhm. Da kann man dann wählen, ob man weitermachen möchte an einem bestimmten Punkt,
ja.
Bis man so ein Platin-Zertifikat bekommt. Also es gibt zum Glück mittlerweile ganz, ganz viele Fortbildungen, weil sich auch die Theken geändert haben.
Mhm.
Ich habe ja angefangen vor, oh Gott, ich muss jetzt echt überlegen, 25 Jahren. Ich mag immer nicht so gern zurückrechnen. Und da habe ich selbst als Greenhorn eine riesen Käsetheke gehabt, musste mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich weiß noch, ich habe als erstes diesen Namen gelesen, Slanke Anke. Sie kriegen einen Lieferschein und dann steht da drauf, Slanke Anke. Also ich habe immer, was ist das? Oder Kantena, weiß ich noch. Man liest das und weiß nichts darüber. Mm. Und das ist eben so für mich die Schwierigkeit gewesen am Anfang. Gut,
ja.
Eingelesen, Messen besucht. Damals kam im Fernsehen mal so eine Reihe über Käse und Herstellung in der Schweiz.
Mhm.
Und da habe ich dann versucht, noch mit Videokassetten habe ich mir das dann aufgenommen. Ach, also es ist ja alles total lange her. So habe ich mal angefangen. Ja, und als ich dann meine Ausbildung gemacht habe zur Diplom-Käsesommelier oder Sommelier, das ist jetzt her, ich muss wieder rechnen, 11 Jahre, habe ich mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut in Österreich gesprochen und habe gesagt, Mensch, das ist eine tolle Ausbildung.
Mhm.
Warum nehmen wir nicht einfach dieses Paket und machen das in Deutschland?
Ja.
Und das war eigentlich so diese Initiative für mehr Fortbildung. Weil bis zu dem Zeitpunkt gab es wirklich nur so Seminare, die waren dann einen halben Tag oder also die gingen dann, was weiß ich, von 9 bis 16 Uhr oder 14 Uhr. Und dann hast du ein bisschen was über Basics gelernt, ein bisschen Schnitttechniken, ein bisschen was über Milch. Aber ja, nichts wirklich, wo du sagen kannst, das ist jetzt für die Beratung der Kunden auch wertvoll.
Mm.
Das war eigentlich mehr so, ich verstehe Käse.
Ja.
So ein bisschen von der Herstellung.
So die Basics.
Genau. Mm. Und mit dem, dass wir dann diese Fortbildung quasi hier gestartet haben. Ich habe ja dann erst den Frommelier dann gemacht, danach den Diplom-Käsesommelier, gleich ein halbes Jahr später drangehangen.
Mm-hmm.
Und dann haben wir diese Fortbildung nach Deutschland geholt, haben auch den Frommelier zum European Cheese Expert gemacht, haben die Fortbildung auch nochmal von den Inhalten wieder angepasst. Also das ist so ein stetiger Wandel.
Mhm.
Also jetzt fängt der nächste Kurs im Juni an und mittlerweile habe ich auch die Kursleitung in Hannover. Also ab nächstem Jahr wird es den Kurs auch nur noch in Hannover im Europäischen Käsezentrum geben. Das ist ein Museum.
Mhm.
Und da richten wir diese Fortbildungen aus, auch die IHK-Fortbildungen und so weiter.
Mhm.
Und es hat sich wirklich in den letzten 10 Jahren extrem viel getan,
mhm.
weil die Nachfrage der Kunden auch da ist. Wir sind mehr gereist, wir wollen einfach mehr Kulinarik kennenlernen. Mhm. Was bieten die Länder? Und Käse gehört nun mal dazu.
Das stimmt.
Und deswegen haben die Theken aufgerüstet, haben viel mehr Käse. So, aber jetzt habe ich ganz, ganz viele tolle Sorten, aber das Wissen dazu.
Ja,
das war noch nicht so da.
Niveau.
Genau, und jetzt ist halt die Möglichkeit wirklich für alle da,
ja.
das Wissen tatsächlich auch sich zu holen und an Fortbildungen teilzunehmen und sich ein Krönchen aufzusetzen.
Wow, und da habt ihr was Tolles geschaffen. Ja, ja, klasse.
Genau, und Initiator dieser Fortbildung, also für die IHK, war damals die Firma Rufisch und Zuck.
Mhm.
Die sind sehr engagiert, was das Thema natürlich angeht, weil sie ja bundesweit ihre Kunden auch haben und immer wieder auch die Nachfragen sind. Und ja, letztendlich ist das Europäische Käsezentrum auch dort angegliedert. Es ist zwar autark für sich, aber letztendlich für Veranstaltungen, also von Seminaren, die da ganz klassisch stattfinden, nicht nur im Käsebereich. Also es gibt da zum Beispiel auch das Weinkenner-Diplom oder es gibt was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ne, oder Mitarbeiterführung. Also es geht in alle Richtungen. Und alles, was irgendwie, wenn ich auch mit Käse arbeite, natürlich gebraucht wird. Und ja, letztendlich haben die das auch so ein bisschen mit angeschoben und ich durfte dann quasi die Thematik und die Blöcke ausarbeiten, letztendlich auch den Abschlusstest und wie das Ganze dann stattfinden soll.
Mhm. Wow, spannend, ja. Du bist ja echt vielseitig unterwegs, ne?
Ja.
Wie auch online oder?
Ja.
Ich
habe jetzt gerade, wir haben ja vorhin gesprochen mit den Interviews und so weiter.
Ja.
Ich habe jetzt in der nächsten Woche auch wieder ein Online-Tasting.
Mhm.
Das hat sich durch Corona entwickelt. Vorher gab es das nicht.
Ja.
Dann habe ich, also ich bin dann auch so gewesen, also kann ich ja ganz ehrlich drüber sprechen, so, nee, online mit Käse, wie soll das funktionieren?
Und ja.
Dann habe ich es dann doch irgendwie mal ausprobiert, weil natürlich auch ein Kunde sagte, wir würden das Seminar gerne durchführen, trotz Corona. Mhm. Und wie sieht das aus, Frau Keutern? Können wir das online machen?
Käse online.
Okay, dann es ist Mordsvorarbeit. Also man muss wirklich, weil gerade wenn man Tastings macht, ich muss an einem Standort die Käse kaufen, muss die alle portionieren. Dann muss ich die so verpacken, dass die auch ordentlich beim Kunden dann ankommen. Mhm. Dann natürlich die, ich sag mal, von den Eisakkus dazu. Dann muss ich den Wein aussuchen. Also es ist schon, dann muss das bei jedem auch pünktlich ankommen. Dass wenn wir sagen, wir treffen uns Donnerstagabend, 18 Uhr, via Internet, dann muss jeder sein Päckchen haben. Mhm. Dann muss eine Anleitung dazu. Wie hat er den Käse zu lagern? Wann muss er den jetzt für das Tasting aus dem Kühlschrank nehmen? Welches Baguette soll er sich dazu holen? Weil das kann ich nicht verschicken. Dann muss er sich das quasi, oder sie, er, sie, sich das aufbauen im Uhrzeigersinn, nach Gaumenlogik. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger, als wenn man das in Präsenz
macht. Vis-à-vis macht, ja. Genau. Aber es geht auch.
Es geht. Und es macht auch Mordsspaß und es ist so witzig, weil man sieht die ganzen Leute dann auf dem Bildschirm und wie sie dann genießen und wie sie Fragen stellen. Und interessanterweise funktioniert auch die Kommunikation gut, weil sie sich alle sehen können. Und wir machen vorher einfach kleine Regeln fest, wo ich sage, wenn jemand eine Frage hat, entweder Hand hält hoch. Er irgendwas hoch oder Hand hoch oder wie auch immer, oder kurz über den Chat was reinschreiben. Ich habe es gerne, wenn alle da sind, also wenn keiner die Kamera ausmacht. Mikro kann man ausmachen.
Ja.
Aber ich möchte schon die Leute sehen, das ist wichtig.
Ja.
Und es funktioniert. Funktioniert sogar gut.
Ja, so ändert sich das, ne?
Ja.
Flexibel bleiben, ja. Dann geht das auch alles. Ja, super. Du bist ja aber auch so ein richtiges Harzkind, ne? Was verbindet dich denn mit dem Harz?
Was verbindet mich mit dem Harz? Also erstmal, für mich steht Harz immer für Wald. Viel Wald. Im Moment ist es ja leider ein bisschen traurig, wenn man so durchfährt, wie sich dann doch die Landschaft verändert hat. Ich habe sogar mal, das ist ganz witzig, ich glaube, das habe ich noch nie drüber gesprochen, ich habe mal Harzrundfahrten gemacht und Stadtführungen.
Ach, echt? Ja. Witzig.
Das war so nach meiner Ausbildung. Ich habe Industriekauffrau gelernt und irgendwie war das nicht so richtig meins. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgetestet durch verschiedene Jobs und bin dann irgendwann im Hotel gelandet und der Inhaber hat dann gesagt, Mensch, ob ich nicht Lust hätte, sowas zu machen. Und ich dachte, gut, ja, lies dich ein. Und dann habe ich Stadtführungen gemacht in Wernigerode und in Quedlinburg und bin mit den Leuten zur Rosttrappe gefahren und also habe dann eben die ganzen Geschichten dazu erzählt. Also du musst dir vorstellen, ich stand vorne im Bus. Hab dieses Schirm gehabt mit dem Buch um.
So das typische Bild.
Die Leute versammelt. Und dann bin ich mit denen gemeinsam eben, wenn wir dann angekommen sind, los. Wir sind auch mit der Schmalspurbahn gefahren. Ne? Also solche Sachen. Und ich glaube, das steht für mich einmal für den Harz. Dann, was für mich auch immer so den Harz ausmacht, ist das Thema Kaiserpfalz, also die Geschichte auch, die dahinter steckt mit den ganzen Erzen, Fürsten und so weiter. Ich bin eben sehr geschichtlich interessiert.
Ja.
Und das ist eigentlich so für mich Harz. Ansonsten, ich bin nicht so der Wandervogel, muss ich ganz ehrlich gestehen. wir teilen ja nun mal einen Sport, das weißt du ja. Also ich bin dann eher gerne mit den Pferden unterwegs. Und es ist ja dann auch mehr so der Harzrand, ne, wo ich dann bin.
Ja, das stimmt. Ja, kann ich aber gut nachempfinden, obwohl ich auch gerne wandere. Gibt es aber vielleicht, wenn du doch thematisch da so gut im Thema bist, vielleicht wäre es ja mal Zeit für eine Käsewanderung oder Käseführung durch den Harz.
Witzige Idee. Also könnte man definitiv mal,
fällt
also,
mir gerade so ein.
Ja, finde ich total toll.
Hat der Harz vielleicht noch mehr zu bieten als Harzkäse? Bestimmt, oder? Käsetechnisch?
Es gibt ein paar kleine Hersteller, allerdings auch, du musst dir das einfach vorstellen, die sind mehr am Rand unterwegs, weil wir haben einfach im Harz nicht so die Weideflächen. Sind eher dieser Wirtschaftswald und nicht so Struktur von, ich sag mal, Ackerbau, Viehzucht, Weideflächen. Das findest du eher am Rand, also wenn du in die Ausläufer gehst, in jegliche Richtung. Und deswegen, wir haben, also Richtung Eichsfeld, Landolzhausen zum Beispiel, also wir haben ein paar ganz nette Käsereien auch drumherum. Aber ja, warum nicht? Das kann man ja gut mit einbeziehen. Das ist ja auch so ein bisschen die Region. Das
Eben, ist ja nicht genau. weit weg. Ja, ist ja alles drumherum. Ja. Gibt es etwas, was du dir für den Harz noch wünschst?
Was wünsche ich mir für den Harz? Ja, schade. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir das noch wieder miterleben, diese ganze Aufforstung. Mhm. Also zwei Dinge. Einmal, dass es so erhalten werden kann, was der Ursprung ist, also was den Harz letztendlich auch ausmacht. Und dann wünsche ich mir für die Region einfach, dass wir haben ja jetzt so einen touristischen Aufschwung durch diese Wanderungen, Mountainbiking, ich weiß ja, so Tale und so weiter, die haben ja viel, viel gemacht, auch für Touristen, obendrauf Lage, diese Hütten und so weiter.
Ja.
Und da wünsche ich mir einfach einen Aufschwung, dass die Region interessanter, noch interessanter wird, als sie jetzt ist. Für die Gäste, die dann Lust haben, auch den Harz zu erleben und dass das quasi dann auch wieder zusammenspielt. Also der Harz sich gut erholt, aber quasi der Nutzen dann auch für den Tourismus da sein kann. Mhm. Das wäre schön.
Schön. Vielen lieben Dank für das Interview.
Sehr gerne, ich danke.
Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkindagentur und Harzkindshop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike.